Es soll ihm keins verloren gehen. Ihr Lieben, ich höre dieses Lied ganz oft zu Hause. Und es gibt Momente, wo ich es dann ganz laut aufdrehe bei mir im Büro und von Andrea und Albert Frei. Und dann lasse ich es laufen in der Endlosschleife, bis meine Seele reingefunden hat in diese tiefe Wahrheit, in das Schauen Gottes. Er lässt dir 99 stehen und geht dem Einzelnen nach. Das hat er meinetwegen getan, Daniel, das hat er deinetwegen getan und das hat er für jeden Einzelnen getan. Er hat die 99, die vielen, stehen gelassen und ist uns nachgegangen. Ich habe das vorhin kurz angedeutet, welch eine Wende Jesus in unser Leben, in unsere Familie gebracht hat. Ich darf euch diese Geschichte erzählen, weil wir danach mit Jesus lebten und mein Vater, unser Vater, das immer wieder bis zu seinem Todestag, letztes Jahr im April, allen Leuten erzählt hat, ich habe Gnade bei Gott gefunden. Und das ist das, was uns Christen trägt, weltweit. Ich komme relativ viel rum weltweit und überall, wo man Menschen trifft, die sich zu Jesus bekennen, die haben immer dieselbe Botschaft drauf. Er ließ die 99 stehen und suchte mich und fand mich. Das ist schön. Und darum ist auch dieser Gottesdienst und dieser Tag heute, Daniel, verzeih mir, wenn ich das so sage, nicht Open Doors gewidmet. Das wäre nicht angemessen. Er ist letztendlich, ist er Jesus gewidmet und denen, die ihr Leben auf den Altar gelegt haben und auf diesem Altar heute sind. Wir sind wirklich nur ein Werkzeug in seiner guten Hand für unsere Geschwister. Und um die soll es heute gehen und von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir heute Zeit haben, jetzt und dann auch heute Nachmittag unsere Aufmerksamkeit Ihnen zu schenken, unsere Herzen zu öffnen und einfach sie aufzunehmen in uns, dass wir ein Stück weit von Ihnen inspiriert werden, von dem, wie Sie Ihren Glauben leben. Da gehen wir heute miteinander hin und werden vieles sehen und hören. Ich möchte euch ganz liebe Grüße ausrichten. Wir waren gestern in Nürnberg auf der Kundgebung für Religionsfreiheit. Volker Kauder hat angesprochen und unser Missionsleiter, Bruder Markus Rode. Und wir hatten noch ein paar Minuten Zeit miteinander. Ich habe ihn zum Bahnhof gebracht, habe ihm gesagt, dass ich hier sein werde. Und hat Bruder Markus gesagt, richte bitte Grüße aus an die Geschwister in Bayreuth. Das tue ich hiermit. Ist auch ein Dauerauftrag von uns, immer wenn wir unterwegs sind in Gemeinden, zu grüßen, als Ausdruck unserer Verbundenheit und unserer Einsicht. Wir brauchen einander. Open Doors ohne Gemeinde hier im Hohenzollernring würde keinen Sinn machen. Deswegen sind wir hier, um unsere Verbundenheit zum Ausdruck zu bringen. Diese Karte kennen vermutlich viele von euch, den Weltverfolgungsindex, den hatten wir auch heute schon mal in dem Videoclip. Hier ist er noch einmal mit meinen kurzen Gedanken dazu. Alle Länder, die hier farblich dargestellt sind, ob rot oder orange oder gelb, sind Länder, in denen heute etwa 200 Millionen unserer Glaubensgeschwister keine Möglichkeit haben, ihren Glauben so frei zu leben, wie das bei uns möglich ist. Einfach am Sonntag aufstehen, in aller Ruhe frühstücken und dann zur Gemeinde zu fahren und zu sagen, wir haben heute den ganzen Tag Zeit, wir essen hier miteinander und die einen fahren heim, kommen wieder und dann haben wir den ganzen Tag miteinander gehabt im Haus Gottes. Du hast die Geschichte erzählt von dem einen Bruder, der sich verstecken musste. Mir fiel dabei ein, ich war letztes Jahr in Bhutan, in dem Land, in dem das Bruttosozialprodukt des Landes in Glücksgefühl gemessen wird. Die messen das gar nicht in Geld oder dergleichen, sondern im Zufriedenheitsgrad der Bevölkerung. Und dann gibt es hier bei uns bei der ARD und im Ersten gibt es wunderschöne Reportagen vom Land Bhutan mit den buddhistischen Tempeln, aber niemand erzählt uns, dass dort unsere Geschwister in Gefängnissen sitzen. Und wenn die zum Gottesdienst zusammenkommen auf dem Land, in der Stadt ist es ein bisschen anders, aber auf dem Land, dann kommen die um 2 Uhr nachts zusammen zu ihren Gottesdiensten, bis 4:30 etwa, bevor es hell wird, dann gehen die zeitversetzt auseinander, damit sie nicht entdeckt werden. Da gibt es ein Gefängnis, da sitzen zwei Brüder von uns seit 26 Jahren im Gefängnis. Die waren früher beim Militär, haben sich für Jesus entschieden, haben ihre Mitoffizieren von Jesus erzählt. Die hat man einfach weggesperrt seit 26 Jahren. Die erscheinen nirgends bei der UNO oder bei Menschenrechtsorganisationen, weil die seit 26 Jahren ohne Gerichtsurteil sitzen. Und sie werden irgendwann ohne Gerichtsurteil wieder nach Hause gelassen und haben kein Stückchen Papier in der Hand, damit sie niemandem sagen können, ich war 26 Jahre im Gefängnis. Deswegen erscheinen die statistisch bei keinem und niemandem. Das sind unsere Geschwister. Und wir werden heute hingehen, werden viele von Ihnen sehen. In dem Clip hieß es, wir möchten gerne den verfolgten Christen ein Gesicht geben. Denen, die sich verstecken müssen hinter Kapuzen, die nach unten schauen müssen, wo die Taschenlampe auf Kniehöhe ist, damit man nur den Fußtritt sehen kann, aber keine Gesichter. Die, die man in Bhutan einsperrt und die monatelang, jahrelang eingesperrt sind und die nicht verurteilt werden, damit ihre Gesichter nirgends erscheinen. Ihnen Gesichter zu geben. Ich vermute mal, einige von euch kennen die Margaret Meyer. Wer kennt Margaret Meyer? War früher bei uns innerhalb des Bundes, hat sie Frauenarbeit gemacht. Nein. Okay, die war dann bei uns Kollegin und wir waren parallel, waren wir in Algerien, um 14 Tage versetzt und haben dort eine baptistische Gemeinde kennengelernt. Und ich kam nach Hause, für mich war das sozusagen, naja, die Reise war abgeschlossen und 14 Tage später war meine Kollegin, die Margaret Meyer, kam zurück und erzählt, sie war auch in dieser Gemeinde. Das Besondere ist, dass dieses Gemeindehaus rundum von einem 3 Meter hohen, einer hohen Mauer eingemauert ist. Es gibt ein großes eisernes Tor und über dieser Mauer, oben haben die ganz viele Glasscherben eingemauert. Und das Tor kann man aufmachen, darüber ist dann Stacheldraht ausgerollt. Und weit und breit kein einziges Schildchen. Ganz bewusst, damit niemand, der da vorbeigeht oder vorbeifährt, auf die Idee käme, dass dort eine Gemeinde sein kann. Die tun alles, damit niemand auf die Idee kommt, dass dahinter, hinter dieser 3 Meter hohen Mauer Christen sind, Baptisten. Und die Kollegin sagt, es hat mich so berührt, dort zu sein und zu wissen, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme, diesen Geschwister ihr Gesicht zu geben, die Braut Jesu, die sich hinter Stacheldraht und Glasscherben verschanzt, damit sie nicht gesehen und gefunden wird, diesen Geschwistern hier bei uns wieder Gesichter zu geben. Keine Projekte, sondern Gesichter. Da gehen wir miteinander hin. Deswegen Gesichter der Verfolgung. Ich möchte dem ein Bibelwort vorausschicken und ich werde das nicht komplett durchpredigen, aber ich möchte gerne darauf eingehen. Paulus schreibt den Christen in Rom, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber, eure Körper begebet Gott zum Opfer, dass der lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich vermute mal, wenn er den Brief heute geschrieben hätte, hätte er die Schwestern auch mit eingeschlossen. Damals waren andere Gepflogenheiten. Kann jemand von uns Russisch? Wer kann noch Russisch? Eins, so. Noch? Не бойтесь, не стесняйтесь. Мы самые лучшие. Мы самые лучшие. Поднимайте руки. В наших русских библиях там не написано «я увещеваю вас», а там написано «я умоляю вас». Понимаете? «Я умоляю вас». Я смахиваю на русский швайта. Also, diese Übersetzung von Martin Luther, wenn ich parallel dazu die russische lese, da heißt es nicht «ich ermahne euch», sondern ich flehe euch an. Ich bettle euch an. Liebe Schwestern und liebe Brüder in Bayreuth und Miltenberg am Main, wo ich herkomme, ich bettle euch an, ich bitte drum, weil wir aus der Gnade Gottes leben und aus seiner Barmherzigkeit heute hier sind. Komm, wir geben uns Gott so hin. Und so kennen wir die paulinische Theologie, so denkt Paulus. Da steht die nicht drin, aber in den Klammern schwingt das immer mit zwischen den Zeilen sozusagen. Denn der Herr Jesus, der Heiland, hat sich zuerst für uns so dahingegeben. Als lebendiges Opfer ist er auf diesen Altar ans Kreuz gegangen. Und selbst als ihm angeboten wurde, herunterzusteigen und wir glauben an dich, blieb er auf diesem Altar am Kreuz, weil er wusste, wenn ich heute von diesem Altar heruntersteige, wird es heute am Sonntag in Bayreuth keine Gemeinde geben. Dieses Suchen des Einzelnen, damit der Einzelne nicht verloren geht, fand seine Zuspitzung am Kreuz. Das war der letzte, höchste Preis, den er in die Waagschale legte, damit ich und du gefunden werden. Er hat die Suche nicht abgebrochen, kurz vorm Schluss, sondern er ist diesen Weg der Suche nach mir und dir bis zum letzten Blutstropfen im wahrsten Sinne des Wortes gegangen. Dass Paulus diesen Brief schrieb, konnte er voraussetzen, dass die Leser des Römerbriefes genau wissen, was er damit meint. Ich bitte euch, gebt eure Leibe, eure Körper wie ein lebendiges Opfer dahin. Damals wusste man noch, wenn man nächstes Jahr ein Opfer bringen wollte, dann hat man ein ganzes Jahr im Voraus dieses Tier gefegt und gepflegt und gemästet und gestriegelt, damit es ohne Fehl und Tadel dasteht. Und dann am besagten Termin, dann wurde dieses Tier Gott geweiht, ihm zur Verfügung gestellt. Und dann wurde es gebunden. Und dann hat man es geschlachtet und man hat es auf den Altar gelegt. Und wir hatten heute gesagt, wahrscheinlich so etwas wie ein Stier, schön aufgeschichtet im Buchenholz. Und da wurde Feuer gelegt und so lange geschürt, bis von diesem Tier nur noch Schutt und Asche übrig geblieben waren. Und Gott im Himmel sagt, es ist mir ein Wohlgeruch in meiner Nase. Es ist mir ein Wohlgeruch, es kommt bei mir an. Es gibt auch andere Bibelstellen, wo er sagt, der Geruch eurer Opfer ist mir ein Gräuel. Das gibt es auch. Aber im guten, positiven Sinne sagt er, der Wohlgeruch gefällt mir, er hat Wohlgefallen daran. Dieses Bild greift Paulus auf und wusste, wenn die das lesen, wissen die ganz genau, was ich damit meine. Aber auch an dieser Stelle verlässt er auch schon die Parallele und macht deutlich, ich erwarte von euch, ich bitte euch nicht um ein Opfer, das zuvor gebunden und getötet wird, sondern ich erbitte euch bei euch, dass ihr freiwillig bei lebendigem Leibe auf diesen Altar steigt und auf diesem Altar bleibt, auch wenn die Hitze der Anfechtung und Verfolgung geheiß wird. Und zu solch einem Opfer, zu solch einer Hingabe an Jesus, kann man nicht mit erhobenem Zeigefinger, schon mal gar nicht von der Kanzel, mahnen. Da kann man tatsächlich runtergehen hier vom hohen Podest und sich zu jedem Einzelnen setzen und miteinander drum ringen, dass Gott unser Herzen berührt und in uns eine Liebe zu ihm weckt, die uns dann nicht mehr auf unseren Plätzen hält. Und da, glaube ich, ist die Kernaussage dieses Verses, welche äußeren Formen der Gottesdienste ihr auch haben mögt. Das lerne ich weltweit viele Formen kennen, ganz viele. Egal welche Form, wir brauchen sie. Jeder braucht eine Form, um sagen zu können, hier fühle ich mich daheim, hier möchte ich gerne bleiben, hier möchte ich mich einbringen, hier investiere ich mich, weil ich weiß, weil ich die Erfahrung mache, dass diese Gemeinde mich auch gleichzeitig nährt, geistlich. Entscheidender aber ist, so verstehe ich diesen Vers, dass wenn wir zusammenkommen, wir als solche zusammenkommen, wo jeder sein ganzes Leben Gott auf den Altar gelegt hat. Jeder. Und zwar nicht nur sein Herz, sondern Paulus spricht vom Leib, vom Körper. Also von der Haarspitze bis zu der Fußsohle. Mit allem, was ich bin, mit allen meinen Fähigkeiten, Begabungen, mit allen meinen Grenzen, mit meinen Stärken, mit meinen Zerbrüchen und mit allem, was mir anvertraut ist. Das kann manchmal auch sozusagen diese kleine Ziegenherde sein, dass man durch die Natur geht und sagt, lieber Gott, was habe ich schön? Ich kann es mir leisten. Ich kann es mir von der Gesundheit leisten, von Geld kann ich mir leisten. Ich wohne in einem katholischen Dorf, mich akzeptieren alle. Keiner verjagt meine Ziegen oder sowas. Es ist einfach so viel Gutes, das wir im Leben erfahren. Und mit all dem möchte ich Gott dienen. Und dann kommen meine katholischen Nachbarn vorbei und bleiben da stehen, weil das alles Dorfleute sind. Und sagen, laufen die denn nicht davon? Ich sage, na guck mal. Und dann gehe ich mit den katholischen Leuten über den Berg mit meinen Ziegen und rede über den Heiland. Weil sie bei mir im katholischen Dorf wissen, dass ich baptistischer Pfarrer bin. Und rede mit denen über den Heiland. Das ist schön. Gottesdienst. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin Christ irgendwo. Und wie würde es mir dort ergehen? Und da gehen wir es miteinander hin, nach Vietnam. Vietnam ist ein Land, das bei uns hier politisch, wirtschaftlich gar nicht so doll in Erscheinung tritt. Ich bin da inzwischen mehrmals gewesen oder Geschwister von dort waren hier. Inzwischen kenne ich da eine ganze Reihe Leute, habe irgendwie ein Bild von dem, wie es unseren Geschwistern dort geht. Im ganz normalen Ho Chi Minh mit 9 Millionen Einwohnern haben die 12 Millionen 125er Roller. Das geht da relativ zügig zu und da gibt es irgendwo Geschwister. Da kann man seinen Glauben irgendwie versteckterweise leben. Schwieriger wird es, wenn man in die Berge geht, nach oben zum Stamm der Hmong. Hmong ist eine kleine ethnische Minderheit in Vietnam. Auf der vietnamesischen Seite gibt es etwa 300.000 davon. In Laos noch mal so viel und Thailand noch mal so viel. Also insgesamt etwa knapp 1 Million Hmong gibt es dort in der Gegend. Und die haben während des Vietnamkrieges auf der amerikanischen Seite mitgekämpft, weil sie verhindern wollten, dass der Kommunismus ins Land einzieht. Und da sind die Amerikaner nach Hause gegangen und haben die Hmongs ihrem Schicksal überlassen. Und die wussten, was jetzt kommt, nämlich die Russen. Die russischen Patrioten kommen und die vietnamesischen Kommunisten, die werden Rache üben. Und da sind viele dieser Hmong samt ihren Familien im wahrsten Sinne des Wortes in die Berge gegangen. Einfach in den Regenwald immer höher und höher und höher bis auf 2500 Meter und haben dann irgendwo unter einem ganz großen Baum unter der Lichtung ihre kleine Hütte hingestellt, damit sie von kleinen Flugzeugen von oben nicht entdeckt werden. Und haben sie dort niedergelassen und wohnen dort und unter ihnen ist zurzeit eine große Erweckung. Viele, viele kommen zum Glauben an Jesus. Und nach vielen Jahren Überlegungen haben die vietnamesischen leitenden Brüder gesagt, wir haben alles vorbereitet und wenn Gott Gnade gibt, können wir im September letzten Jahres dann nach oben zu denen gehen, die dort besuchen. Das war sehr spannend und das, sag mal, kann man hier von dem linken Teil irgendwie abdimmen? Sonst diese Bilder sind relativ schwach, das wäre jetzt echt toll, dann haben wir schönere Bilder. Dankeschön. Das sind die Wege, die nach oben führen. Hängebrücken. Und wenn du da bei einem Hmong, einem 13-jährigen Hmong hinten siehst, sitzt, auf dem 125er Roller, wo der Sitz hinten höher ist als der vordere, und der kleine Hmong mit 13 Jahren, das ist ein klitzekleiner Tarzan, ein Spargeltarzan, und wir mit richtig durchtrainierten 90 Kilo bin ich schwerer als der Hmong samt Roller. Und wir fahren über diese Hängebrücken und die schaukeln so hin und her. Und zwar 17 Motorräder hintereinander. Und die müssen im Takt mitschaukeln. Das ist eine Erfahrung besonderer Art, oder wenn diese Straßen kommen, oder wenn diese Straße kommt. Und dann sitze ich hinten und wir haben andauernd Angst, dass er nach hinten Rumpf gibt. Oder wenn es vorwärts runtergeht, habe ich den Eindruck, dass ich den kleinen Hmong vorne runter über den Lenker vorschiebe. Und das ist eine halbe Stunde, wir waren wirklich auf der Flucht miteinander, weil wir wussten, hinter uns ist die Polizei und die versuchen uns einzuholen. Und dann waren wir auf diesen Rollern unterwegs, eine halbe Stunde, wirklich mit Höchsttempo. Es war halsbrecherisch, wir haben noch nie so viel Angst gehabt wie bei dieser Tour. Und als wir ganz oben in den Bergen waren, kommen wir um eine Kurve und da steht ein großes Gotteshaus. Die Lichtverhältnisse sind heute katastrophal, aber da steht ein Gotteshaus mit Kreuz. Und die haben schon eine ganze Weile gehört, dass diese 17 Motorräder sich hochquälen. Das hört man in der ganzen Berglandschaft dort. Und dann stehen dort Leute am Zaun und als wir um die Ecke kamen, haben die alle geklatscht und uns begrüßt. 200 Gemeindeglieder oben in den Bergen dieser Gemeinde. Und das erzählen Prediger, vor 5 Jahren gab es dort noch keinen einzigen gläubigen Menschen. Und dann gehen Prediger diese Wege hoch. Und einer von denen ist der Präsident der methodistischen Kirche in Vietnam, hat also einen offiziellen Status. Er sagt, nach 22 Jahren solcher Fahrten kann ich solche Fahrten nicht mehr machen, weil meine Wirbelsäule und die Wirbelsäule im Nacken kaputt sind. Und er zeigte uns Röntgenbilder von seiner Wirbelsäule, komplett verschoben, verknorpelt. Wie der überhaupt noch gehen kann, haben wir uns gewundert. Er sagt, ich komme da mit dem Roller nicht mehr nach oben. Er hat es mit uns gewagt. Nach oben kam er, runter musste er zu Fuß gehen. Da geht eine Stunde lang zu Fuß, aber das war ihm lieber als zu fahren. Und die erzählen, vor 5 Jahren gab es da noch keinen einzigen Christen. Aber sie fahren dorthin und erzählen diesen Menschen vom Heiland, von Jesus, der 99 stehen lässt und dem einen nachgeht, um einen zu finden, dich und mich. Und dann kommen die zum Glauben. Und das ist eine Gemeinde mit 200 Leuten, die haben extra für uns, haben die sich schick angekleidet, haben sowas wie einen provisorischen Chor gebildet. Und dann haben die leitenden Brüder denen erzählt, wer wir sind, dass wir Missionare aus Europa sind. Und erzählen uns, wir sind die ersten Europäer, die nach oben kommen. Noch nie war ein Europäer da oben. Wir sind die ersten, die nach oben kommen. Und wir haben dann im Laufe des Gottesdienstes und im Vorfeld nicht schlecht gestaunt. Die kommen da an. Die haben jetzt keine Ziegen dabei, aber ihre Kühe. Und wir, na, wie man halt so als Mann ist, wir stehen da, Mitarbeiter von Open Doors, machen unseren Witzelei ein bisschen drüber und sagen, wenn wir in die Gemeinde fahren, da fahre ich auch mit meinem Audi, mit meinem BMW und mit meinem Mercedes. Ist schon gut, wenn die anderen merken, dass ich da was habe. Und die kommen halt mit ihrer Kuh. Und im Gottesdienst werden wir vorgestellt und der Prediger redet und redet, erzählt denen etwas und am Ende fasst er das Ganze zusammen und die klatschen und freuen sich. Und siehe da, das ist ein Projekt von uns miteinander, von uns miteinander. Immer dann, wenn dort eine Familie zum Glauben an Jesus kommt und sie bedürftig sind, und das sind sie eigentlich alle, kommen die in den Genuss des Programms Hilfe zur Selbsthilfe und sie bekommen als Startkapital ein junges Rind geschenkt. Auf Darlehensbasis. Und eine junge Kuh, wenn sie dann Milch gibt, bedeutet das so viel, dass von dieser Milch und Butter und Käse und Quark, wenn sie das verkaufen, eine Familie leben kann und von dem Gewinn kann eines der Kinder in die Stadt aufs Internat gehen, in die Schule. So viel bedeutet dort eine Kuh. Das ist für sie ein ganzes Vermögen. Und als die dann im Gottesdienst erzählt bekamen, wer wir sind und dass wir hinter diesem Projekt stehen und das ermöglichen, haben die sich tierisch gefreut. Und nach dem Gottesdienst wollten die alle, dass wir zu ihren Kühen kommen, ihre Kühe streicheln. Und das war Ausdruck ihrer Dankbarkeit uns gegenüber. Es hat uns gewundert, dass sie diese Kuh auf Darlehensbasis bekommen. Wovon sollen die zurückzahlen, wenn alles sozusagen in die Ernährung der Familie geht und ein Kind dann auch noch zur Schule gehen kann, hoffentlich. Was heißt denn Darlehensbasis? Und dann erzählen uns die Geschwister, das funktioniert nach folgendem Prinzip. Immer dann, wenn so eine Familie so ein Rind bekommt, gehen die eine Selbstverpflichtung ein, für die nächste Zeit für ihre ungläubigen Nachbarn rechts und links zu beten und ihnen Gutes zu tun, damit sie merken, dass der Heiland sie lieb hat. Und dann beten sie für die Familie rechts und links. Und wenn dann ihre Kuh zum ersten Mal kalbt und das Kalb entwöhnt wird, dann gehen die mit diesem Kalb zu der Familie rechts oder links und schenken dieser Familie ihren Nachbarn das Rind, das Kalb, eine ganze Existenz. Natürlich wundern die sich, warum? Sie wissen um den Wert. Und dann erzählen sie, wir haben seit 1 oder 2 Jahren für euch gebetet. Und wir schenken euch dieses Kalb, weil wir die Erfahrung gemacht hatten, dass der Gott, an den wir glauben, für uns viel mehr dahin gegeben hat. Er hat uns viel mehr geschenkt, nämlich seinen einzigen Sohn. Und erzählen ihren Nachbarn von Jesus. Und dass Gott schon lange hinter euch her ist. Er will euch finden. Er will eure Herzen. Und erzählen, was in ihrem Leben neu geworden ist seit ihrer Bekehrung. Und dann sagen diese Nachbarn, also wenn es da hinter dem Berg viele von euch gibt, da wollen wir auch mal hin. Und dann kommen die dorthin. Das führt letztendlich dazu, dass in 5 Jahren von 0 auf 200 Mitglieder eine Gemeinde wächst. In 5 Jahren. Paulus sagt, ihr Lieben, wenn ihr wachsen wollt, ich interpretiere jetzt einfach mal, weil mir das so in meinem Thema passt. Wenn ihr als Gemeinde wachsen wollt, dann geht das nur über dieses Opfer. Gottes Reich hat auf Golgatha angefangen. Die ersten Christen haben einen irren Preis bezahlt. Und die Gemeinde wuchs und Gott hat täglich hinzu. Wenn in Vietnam bei den Hmong Gemeinde wachsen soll, dann kommen die auf Ideen. Und dann verschenken sie nicht irgendwas, was sozusagen hinten runterfällt, sondern sie verschenken das, was den Menschen wirklich eine ganze Existenz bedeutet und sie wissen zu erklären, warum. Da saßen wir mittags, haben miteinander gegessen. Die hatten für uns extra ein kleines Schweinchen geschlachtet. Die haben so Hängebauchschweinchen, die kleinen. Und da saßen wir im Haus. Das ist ein relativ großes Haus, aber es gibt keine Zwischenwände. Ein Lehmfußboden und mittendrin eine Feuerstelle und darüber so ein Dreibein und ein Riesenkessel. Und da wird das Schweinchen zubereitet. Und die gehen dann tatsächlich da rein und jeder nimmt sich ein Stück und da wird gegessen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Wir sitzen da und versuchen, das auch so zu machen, damit man Gastfreundschaft nicht... Und das alles hat bis dahin so, sagen wir, ein Stück weit für uns romantisch angemutet. Und da haben wir sie gefragt, was kostet euch hier bei den Hmong oben in den Bergen das Christsein? Und dann erzählen sie. Es kommt immer wieder vor, dass die lokale Behörde Männer, die dem Alkohol zugeneigt sind, zusammentrommeln, sie bilden so eine kleine Gruppe, 5, 6 Männer. Die werden mit Schnaps besoffen gemacht und dann kriegen die Baustahlstangen, diese geriffelten. Und da wird gesagt, dort im Hohenzollernring, da kommen gerade Baptisten zusammen, die brauchen eine Lektion. Da kommen diese besoffenen Männer in die Hütte, da sitzen 2 Familien, vielleicht 6 oder 7 Leute, und schlagen die mit diesen Eisenstangen kurz und klein zusammen. Verprügeln sie, zünden das Haus an und gehen raus auf die Weide und schneiden ihrer Kuh die Achillessehne durch. Mit einem Schnitt. Man kann die nicht mehr laufen. Und dann haben die mit einem Abend alles verloren. Haus abgebrannt, die Möbel wird selbst gebaut, die fällen Bäume und schneiden sie von Hand in Bretter. Alles verbrannt. Und damit sie keine Hilfe holen können, wird das Motorrad mit verbrannt. Sie brauchen 2 Tage, um zu Fuß runterzukommen zum Krankenhaus. Und sie müssen notgedrungen die Kuh schlachten, weil sie nicht mehr laufen kann, weil es dort immer warm ist. Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung wie hoch, müssen sie eigenhändig diese Kuh vergraben. Dass das ganze Projekt plötzlich auf dem Altar. Darum sagt Paulus, ich bitte euch, ihr Lieben, ich würde mich gerne zu jedem von euch setzen. Komm. Der Heiland ist zuerst für uns auf diesen Altar gegangen und ist abgeblieben. Und dann ist es natürlich ein großes Geschenk. Und ihr seid das hier für uns in aller gebotenen Bescheidenheit. Ist es ein großes Geschenk, weil man dann solchen Geschwistern sagen kann, wir sorgen dafür, dass sie eine neue Kuh bekommt. Das ist Trost. So ist Gemeinde Jesu. Deswegen sind wir hier miteinander, um unseren Geschwistern das authentisch sagen zu können, wenn der Altar unter euch sozusagen brennt, wenn alles brennt im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir die Möglichkeit haben, wir machen es möglich, dass ihr wieder eine Perspektive bekommt. Jetzt muss ich einfach auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt, glaube ich, 11 Uhr. Jetzt geht die viel schneller als bei uns, ja? Ich nehme noch 5 Minuten für, um das sozusagen gut abzuschließen. Wir treffen dort Pastor Samuel, irgendwo dort in den Bergen. Wir sitzen nebeneinander, reden und Pastor Samuel erzählt seine Geschichte. Er wurde bei so einem Überfall, zwar für sie sozusagen Bibelstudium, zwei Familien mit 6, 7 Leuten zusammen da oben in diesen Dörfern. Und dann kam so ein Schlägertrupp. Sie haben alle zusammengeschlagen mit Eisenstangen. Es war gerade in seinem Haus. Sie haben die Möbel rausgeworfen und haben das Haus angezündet. Es brannte lichterloh. Und er hat einen Schlag mit dieser Stange bekommen gegen den Unterkiefer. Und das hat ihm einen 4-fachen Kieferbruch zugefügt und hat seinen Kiefer seitlich weggeschlagen. Und er zeigt uns ein Röntgenbild. Wenn man das guckt, sagt man, der Kiefer ist weggeschlagen, 4-facher Bruch. Und dann gingen diese Männer weg und kamen eine Stunde später zurück und haben sein Motorrad mit Benzin übergossen und das angezündet, damit er nicht ins Krankenhaus kommt. Da sagt meine Frau und ich sind dann zu Fuß losgegangen, 2 Tage, bis wir dann zum nächsten Krankenhaus kamen. Und das schien uns, als würde der Arzt auf uns warten, weil es das einzige Krankenhaus weit und breit ist. Offensichtlich hat der Arzt bewusst gewusst, dass da so einer kommen wird, weil er keine andere Chance hat. Und als wir kamen, sagte der Arzt, ich kann dich operieren, aber musst du in bar bezahlen $9,000. $9,000 und er kommt daher, selbst die Kleidung ist alles verbrannt beim Feuer. Der hat nichts, der hat Schlappen an und eine Shorthose, eine kurze, alles, was er noch hatte. So sagt er, saßen meine Frau und ich im Krankenhaus auf der Bettkante und haben irgendwann miteinander geweint. Aus purer Ausweglosigkeit. Und ich merke, Fieber steigt, offensichtlich macht sich eine Entzündung breit. Dann haben wir miteinander gebetet und ganz einfach Gott um Trost gebeten. Und er hat uns noch ein zweites Bild mitgegeben. Er sitzt da auf dem Bett und hat so eine Hühnerbrühe, die er nur durch einen Trinkhalm trinken kann, weil er den Kiefer nicht bewegen kann. Und er sagt, irgendwann hatte meine Frau eine Idee. Sie sagt, ich werde jetzt nach Hause gehen und werde die Schwestern aus der Gemeinde zusammenrufen. Und wir werden eine Gebetsnacht einlegen, wir werden die ganze Nacht für dich beten, dass Gott irgendwie eine Lösung schenkt. Dann ist meine Frau nach Hause gegangen. Ich habe mich ins Bett gelegt und bin eingeschlafen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und die Sonne schien. Es war also durch und durch der Vormittag angebrochen. Und er sagt, da war ich so erschrocken. Die beten zu Hause für mich die ganze Nacht und ich schlafe hier sozusagen bis in die Puppen durch. Dann bin ich auf Toilette gegangen und schaue in den Spiegel und mein Kiefer ist normal. Ich habe ihn bewegt und habe keine Schmerzen. Es war alles heil. Und da wusste ich, während die Schwestern zu Hause beten, tut Gott ein Wunder an mir und ich schlafe. Und da kam die Visite und der Arzt sagt, und, operieren wir? So nach dem Motto, und, zahlst du? Da habe ich gesagt, nein. Warum? Da habe ich gesagt, schauen Sie, es ist alles in Ordnung. Ich habe keine Schmerzen. Jesus hat mich heute Nacht geheilt. Und da war dieser Kommunist so böse, hat er mich beschimpft. Da habe ich gesagt, ich will auf eigene Verantwortung nach Hause, muss ich so einen Stoß Papiere unterschreiben. Und da habe ich die unterschrieben und bin nach Hause gegangen. Aber in der Zwischenzeit hat er sich rumgesprochen, was passiert war mit dem Überfall und mit dem Brand und mit meiner Verletzung. Das hat sich in umliegenden Dörfern da herumgesprochen. Und plötzlich komme ich heim und ich bin gesund. Da kamen die Nachbarn, alle wollten gucken, was ist passiert. Und da habe ich denen von Jesus erzählt. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns trafen, war das 2 Jahre her. In der Zwischenzeit haben sich 6 Gemeinden gegründet, aufgrund seines Zeugnisses von dem, was der Heiland in seinem Leben getan hat. Aber der Weg dorthin, ihr Lieben, lag über Römer 12, Vers 1. Und ich glaube, wenn der Apostel Paulus diesen Brief heute neu schreiben würde und würde sich fragen, wie kann ich das heute in Bayreuth erklären mit diesem ganzheitlichen Opfer, mit Körper, mit dem Leib. Vielleicht würde er sagen, schaut rüber, das meine ich damit, mit den Geschwistern, den Mong und dem Pastor, den wir hier miteinander leben und den Gott berührt hat. Der Weg dorthin führt immer über diese Hingabe. Und es ist so, dass er zuerst diesen Weg für uns gegangen ist. Und darum feiern wir auch miteinander das Abendmahl. um dieses Weges zu gedenken, so wie er sich für uns dahingegeben hat und hat in dieser Hingabe mich und dich als Einzelnen gesucht. So wollen wir heute miteinander das Abendmahl feiern, auch als tiefsten Ausdruck unserer Verbundenheit mit ihm, aber auch mit all denen, die heute ihm nachfolgen und deren Weg über diesen Altar führt. Ich muss jetzt einige Bilder überspringen und ganz einfach zusammenfassen und uns einladen, ihr Lieben, unsere Herzen ansprechen zu lassen, bewegen zu lassen, uns zu unseren Geschwistern zu stellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die sozusagen jeder Zivile von uns machen kann. Petitionen unterschreiben. Daniel, immer wieder bei uns neue Petitionen herunterladen, in die Gemeinde auslegen. Alle paar Wochen haben wir neue Unterschriftsaktionen für unsere Geschwister. Unsere Stimme erheben, unseren Namen hergeben für sie, damit Gott dort Wunder tun kann. In Briefen und Postkarten, wir machen sehr gute Erfahrungen. Wenn wir dorthin fliegen und einen ganzen Stoß Briefe mitnehmen, Postkarten mitnehmen von Jugendgruppen, von Teeniegruppen, von Konfirmandengruppen, aus Frauenkreisen und die dort bei denen abgeben. Die können sie nicht lesen, aber jede einzelne Karte, die pinnen die an die Wand und beten und segnen denjenigen, der hinter dieser Karte steht. Einheit des Leibes Christi. Und wir sind Menschen, die noch an die Kraft des Gebets glauben. Wir glauben daran, wenn wir beten, unser Gott erhört Gebet. Gott erhört Gebet. Und deswegen laden wir dazu ein, für unsere Geschwister in der Fürbitte einzustehen. Ich muss euch das erzählen. Meine Mutti hat niemals eine Schule besucht, ist seit dem Krieg schwerst behindert und hat sich Lesen und Schreiben selbst beigebracht. Das ist ein Mix aus Russisch und Deutsch. Und nur wir Kinder verstehen Muttis Briefe, wenn die denn einen schreibt. Ihr würdet es nicht verstehen, weil das Russisch und Deutsch so in einem Wort ist. Vor Jahren hat Mutti mir einen Brief geschickt. Ich habe ihn gelesen, verstanden. Und ganz unten hat Mutti das deutsche Alphabet drunter geschrieben. A, B, C, D und so weiter. Und Mutti in ihrer ganzen körperlichen Versehrtheit im Rollstuhl schreibt drunter: Peter, wenn dir oben ein Buchstabe fehlt, nimmst einen von unten. Ihr Lieben, wenn bei den Mon eine Fürbitte fehlt, dann würde der Heilige Geist gerne in der Fußnote meines und deines Lebens ein Gebet nehmen und dorthin tragen, wo es gebraucht wird. Versteht ihr? Und wenn die Fußnote meines Lebens leer ist, wenn da keine Fürbitten kommen oder ganz, ganz wenige, der Heilige Geist ist kreativ, er wird sie woanders welche holen. Aber ich habe mich selbst unter dem Segen, ich will nicht sagen gebracht, aber es wäre einfach schade.